Ich bin vor 14 Jahren, waren Dani und ich voll mit Heaven's Gates unterwegs, Vollzeit unterwegs. Und ich habe damals schon auf den Pastorenkonferenzen Leitung von Glaubenszentrum Bad Gandersheim gesehen und wusste um die Erweckungshalle und dachte mir, da mal Heaven's Gates machen, das wäre doch der Hammer. Jesus, das wäre doch toll, wenn wir da Heaven's Gates machen dürften. Und der Traum im Herzen war da. Und was ist passiert? Nie hat's eine Einladung gegeben. Und wir sind von Heaven's Gates, den Dienst 2004 beendet. Und dann dachte ich so, ich hatte was im Herzen, uns passierte nicht. Wir kamen hier in die Gemeinde 2006. 2009 war der Auftakt, dass wir Heaven's Gates hier in Babenhausen gemacht haben. Lena bekehrt sich, wie ihr vielleicht auch in dem Videoclip damals, den ich per E-Mail verschickt habe. Lena bekehrt sich. Durch Heaven's Gates ist Mitarbeiterin in Bad Gandersheim und ihr Mann ist ein Motivator gewesen, hat die Leitung vom Glaubenszentrum so lange bearbeitet, bis die gesagt haben, wir sollten Heaven's Gates hier haben. Und dann denke ich so, Gott, du hast eine andere Zeitrechnung wie ich. Dort, wo ich schon das quasi wie sehe. Und dann denke ich so manchmal, unser Jubiläum war, wir haben uns gefreut, dass wir Familie sind. Wir haben gesehen, wie Menschen auch punktuell dazukommen. Und wir haben gesagt, wir wünschen, dass wir eigentlich mehr werden. Und dann denke ich so, wir gucken jetzt rum, sind fast unter uns und fragen uns, ja Gott, woran liegt's denn? Manchmal müssen wir sagen, Gott hat andere Zeitpunkte, andere Wege. Und vielleicht ist es auch, weil wir alle noch gar nicht bereit wären für viele Menschen. Viele Menschen bringen manchmal auch echt Problematiken mit sich, dem wir vielleicht gar nicht gewachsen wären. Und vielleicht ist es auch Gnadenzeit, weil es Zurüstungszeit für uns ist und dass wir nicht aufgebläht werden künstlich von wie toll, wir haben jetzt hier 200 Leute sitzen, aber vielleicht gar nicht bereit, sie in der Jüngerschaft echt christusgemäß auch anzuleiten. Ich hab's am Jubiläum gesagt, Gemeindearbeit heißt Gemeindearbeit, weil es Arbeit ist. Und wir hoffen nicht, dass wir aus eigener Kraft haben, sondern dass der Heilige Geist arbeitet und uns die Kraft gibt. Ich habe für heute Morgen folgende Unterredung als Bibeltext, als Predigtausgangstext. Und zwar steht das in Matthäus Kapitel 16, die Verse 13 bis 18. Matthäus Evangelium Kapitel 16, Vers 13 bis 18. Als Jesus in die Gegend von Caesarea Philippi kam, fragte er seine Jünger, für wen halten die Leute den Menschensohn? Nun, erwiderten sie, manche sagen, er ist Johannes der Täufer, andere sagen Elia, und wieder andere halten ihn für Jeremia oder einen der anderen Propheten. Daraufhin sagte er zu ihnen, und was meint ihr? Wer bin ich? Simon Petrus antwortete, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Da erwiderte Jesus, du bist gesegnet, Simon, Sohn des Johannes, denn das hat dir mein Vater im Himmel offenbart. Von einem Menschen konntest du das nicht haben. Von nun an sollst du Petrus heißen. Auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen, und alle Mächte der Hölle können ihr nichts anhaben. Interessanter Text und ich finde sehr interessant, wie sich das Gespräch so aufbaut. Es beginnt so, die Jünger sind ja schon eine Weile mit Jesus unterwegs. Die Jünger kriegen ja auch mit, was für Wunder Jesus getan hat. Wohltaten wie zum Beispiel Versorgung mit Essen, mit Nahrung. aber auch Heilung, Wiederherstellung, aber auch manche interessante oder vielleicht auch grenzwertig bloßstellende Begegnung mit Menschen. Leute, dort, wo Dämonen austreiben, ist es echt auch manchmal sehr pikant, wo wir sagen, oh, ich kann mich noch erinnern, Chapter-Veranstaltung vor 20, 25 Jahren, wie denn auf einmal aufsteht, schäumend im Mund ist und sich total negativ gegen das Gesagte äußert und so. Und der Referent ganz entspannt ist und sagt, im Namen Jesus sei still, können da ein paar Leute sich drum kümmern und so weiter. Und wir würden heutzutage sagen, das wäre voller Stress für uns, wenn wir das jetzt so hier erleben würden. Unsere Gesellschaft ist auch nicht so gepolt, die, die quasi das nicht hören wollen, die kommen ja schon gleich gar nicht mehr. Aber ich kann mich noch erinnern, wie es echt Stressmacher oder Überraschungsveranstaltungen gab. Ich weiß nicht, vielleicht sollten wir darum beten, dass wieder mehr Stressmacher kommen können, die uns aufmischen, unsere Gottesdienste aufmischen. Nun, belangloses Gespräch. Und Jesus will reinhören bei seinen Jüngern. Was sagen die Leute, wer ist der Sohn des Menschen oder der Menschensohn? Er spricht von sich in der dritten Person. Was sagen die Leute vom Menschensohn? Und die reagieren auch genauso drauf. Naja, was sagen die? Was haben wir hier und da mitbekommen? Ja, die eine meinen, du bist der und der. Johannes der Täufer oder Elia oder Jeremia, markante Propheten des Alten Testamentes. Und dann wird's persönlich. Und die Jünger, und in dem Moment, wo es persönlich wird, und ganz direkt, ohne eine Möglichkeit von Ausflüchte, da ergreift einer das Wort. Und ich stelle mir das so vor, manchmal leben wir in unserer Gesellschaft und sind eigentlich froh, dass wir zwar über Dinge reden, aber nicht auf den Punkt kommen müssen. Ich habe gestern Abend, wir wurden von Nachbarn eingeladen, einen netten Abend zu verbringen und wir kannten nur unsere Nachbarn und da waren nur 6 andere Leute mit am Tisch. Und dann irgendwann haben wir festgestellt, die wollten dann doch wissen, aha, ihr seid die Nachbarn, wer seid denn ihr und so. Und dann, naja, ich bin Pastor von einer Gemeinde hier und so. Und irgendwo war ich im Nachhinein irritiert zu sagen, es ging in dem Gespräch, Pastor, verschiedene Kirchen hier und da und dies und jenes. Es ging gar nicht um die zentrale Frage, und warum bist du Pastor und warum lebst du das? Und ich habe auch gemerkt, ich hatte vielleicht auch gar nicht die Freiheit, es herauszurufen, weil ich glaube, dass es einen Christus gibt, der sich geoffenbart hat, in die Welt hineingekommen ist. Manchmal sind wir froh, dass Gespräche mit anderen, so wie in der dritten Person, du, was denken die aus der Gemeinde, was ist das und jenes, aber es geht doch nicht drum, was ist deine persönliche Überzeugung? Und vielleicht ist es genau das, wo unser Herzschlag auch hinkommen soll. Jesus, ich brauche eine persönliche Begegnung mit dir. Ich will nicht das wiedergeben, was mein Pastor wiedergibt, nicht das, was mein Ehepartner wiedergibt. Ich will nicht das wiedergeben, was ich vom Hörensagen vernommen habe, von anderen aufgeschnappt, sondern ich brauche eine persönliche Begegnung mit dir selber. Und als dieses ohne eine Möglichkeit von Ausflüchte, als Jesus fragt, und was glaubt ihr, wer ich bin, antwortet Petrus ganz direkt und ganz unmissverständlich und er sagt, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Gut, wir sind in unserer Zeit so, dass wir denken, der Christus ist jetzt einfach der Nachname. So wie Jesus Vorname ist, Jesus Christus und der Werner halt Steinmann heißt. Und jeder von euch halt so seinen Vor- und seinen Nachnamen hat. Aber Christus ist ja das gleiche Wort wie Messias, der Gesalbte, der von Gott dafür Vorgesehene, die Schuld der Welt zu tragen am Kreuz oder sein Leben zu lassen, damit wir Leben haben. Dieses Du bist der Christus hat eine ganz zentrale Fokussierung darauf. Du bist der, auf den die Propheten, auf den das Gesetz, auf den die Menschheit warten muss, um Rettung zu erfahren. Es gibt nicht so verschiedene Möglichkeiten. Du bist einer, der uns jetzt vielleicht hilft, dass wir aus der Gefangenschaft oder aus der Besatzung der Römer befreit waren. Das hatten auch viele erhofft. Aber es gibt auf der Welt nur diesen einen Retter. Und Petrus sagt, du bist dieser eine Retter. Du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Was muss das für ein dramatischer Moment gewesen sein, als sich Petrus und Jesus so gegenüberstanden? Jesus ist doch der Grundstein, Jesus ist der Fels. Jesus war auch für Petrus kein abstrakter Christus. Es war ja nicht so, dass es ihm irgendwie fremd war oder er so quasi wie verdeckt, sondern er war ja mit Jesus auf Augenhöhe. Petrus hatte ein direktes persönliches Erlebnis mit Jesus. Und das wünsche ich uns, dass wir ein persönliches, direktes Erlebnis mit Jesus haben. Ich möchte mal da uns das in vier aufeinanderfolgende Schritte auseinanderklamüsern. Diese Begegnung, die hier passiert ist, diese Frage von Jesus ganz direkt, was glaubt ihr, wer ich bin? Wie Petrus antwortet und wie darauf Jesus antwortet. Und zwar, zum einen, es kam zu einer ganz persönlichen Konfrontation zwischen Petrus und Jesus. Die beiden standen sich ohne einen Mittler gegenüber, sozusagen Auge in Auge. Kein anderes Wesen spielte dabei irgendeine nennenswerte Rolle. Wisst ihr, und da bin ich so froh, dass wir nicht Maria als Mittler für Jesus brauchen. Und es liegt ein Stück weit ja in der italienischen Mentalität, die sagen, wenn ich, auch so damals mit den Patriarchen, und wenn da der junge Sohn als Erbfolger quasi, an den kommst du nicht ran, aber weißt du, du gehst einfach zu der Mama von ihm und dann sagst du der Mama, was du möchtest, und die kann doch ein gutes Wort bei ihrem Sohn ein, ist ja auch die Mama. Das ist so italienisches Denken und deswegen römisch-katholische Kirche zu denken, da ich mich nicht traue, damals in der Mafia-Zeit noch viel weniger, mit dem Erbfolger ins Gespräch zu kommen, weil der kann mit mir kurzen Prozess machen, kläre ich das mit seiner Mutter. Petrus hat eine direkte Begegnung mit Jesus, ohne einen menschlichen Mittler. Und zweitens, Petrus wurde eine direkte persönliche Offenbarung Gottes zuteil. Denn Jesus sagt ja zu ihm dann, nachdem er gesagt hat, du bist der Christus, sagt Jesus zu ihm, antwortet Jesus, das hat dir mein Vater im Himmel geoffenbart. Von einem Menschen konntest du das nicht haben. Es war also nicht das Ergebnis einer logischen Erklärung, einer logischen Überlegung, eines intellektuellen Verstehens. Gott, der Vater, hat es ihm direkt offenbart. Und das ist für mich so wohltuend, dass es nicht am Studieren, nicht am Intellekt, wie sagt Reinhard Bonnke, glaube nur auch ohne Abitur. Es liegt nicht daran, dass du die biblischen Zusammenhänge so richtig deuten kannst, wie die Weisen aus dem Morgenland, um irgendeinem Stern zu folgen, der dich zum Stall nach Bethlehem bringt. Daher, obwohl so viel Logik ist da auch nicht dahinter. Sondern es ist, weil Gott, der Vater, es Petrus geoffenbart hat. Und dann drittens, bei Petrus kam es zu einer persönlichen Erkenntnis, die ihm auf diese Art und Weise geoffenbart wird. Wisst ihr, es gibt's ja manchmal, jemand erzählt dir was, du findest es toll, aber du hast keine Ahnung, wovon er redet. Es kommt bei dir nicht an und du kannst es nicht mit eigenen Worten wiedergeben, was du eigentlich so, mir fehlen die Worte zu beschreiben, was mir derjenige gesagt hat. Das hört sich alles gut und richtig an und mir würde es so gehen, wenn ich in einem Vortrag über höhere Mathematik drin sitzen würde, dann würde ich wahrscheinlich sagen, ich weiß, wenn ich etwas für 1 Euro kaufe und für 3 Euro verkaufe, mit diesen 3% Gewinn mache ich meinen Umsatz. Das weiß ich. Höhere Mathematik, ich würde aussteigen. Ich wäre nicht dabei. Und ich würde dann sagen, es war zwar richtig, aber in mir würde keine Erkenntnis reifen. Aber Petrus kam zu einer persönlichen Erkenntnis, die ihm auf diese Art und Weise geoffenbart wurde. Und drittens, Petrus legte dann ein offenes Bekenntnis der Wahrheit ab, die er erkannt hatte. Ja, und das sind eigentlich die 4 Schritte, die uns verdeutlichen, wie wir weil im Vers 17 heißt es ja, da erwiderte Jesus, du bist gesegnet, Simon, Sohn des Johannes. Entschuldigung, ich wollte eigentlich, doch genau, Sohn des Johannes, denn das hat dir mein Vater nicht geoffenbart, von einem Menschen konntest du es nicht haben, von nun an sollst du Petrus heißen und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen und alle Mächte der Hölle können ihr nichts anhaben. Wie baut man denn auf das Fundament? Wobei, wie ihr sicher schon mitbekommen habt, das wird ja öfters über diese Stelle gepredigt und dieser Vers 18, du bist Simon, sollst jetzt Petrus heißen, Petrus heißt Stein, Steinchen. Und auf diesen Felsen, sagt Jesus, will ich meine Gemeinde bauen, meint er nicht Petrus, sondern sich selber, Jesus, der Fels. Und diese 4 Schritte, die ich hier versucht habe zu beleuchten, das sind die Schritte, wie wir auf Jesus als Fundament bauen können, bauen müssen, um gesund wachsen zu können, stabil zu stehen. Wer schon mal im Urlaub war, irgendwo an einem Badesee geht es ja scheinbar noch, solange der See nicht Sturm hat. Aber wenn er so ein Sandstrand ist, dann kann sein, dass du da gemütlich deine Burg bauen kannst, Sandburg, und da passiert über Tage nichts. Aber wenn du am Meer baust, wo Wind, wo Wellen, wo Gezeiten, vielleicht was am Anfang für dich als Problem ziemlich weit weg war, kann sein, dass so nah kommt und dich im Fundament, deine Sandburg erschüttert, wenn sie nicht auf festen Felsen gebaut wäre, weit weg im Schutz vor Wind und Wellen. Und der erste Schritt ist, um so in diesem Fundament zu wachsen, ist eine persönliche, direkte Konfrontation mit Christus. Sich Jesus und seinem Wort stellen. Du kannst Jesus nicht begegnen ohne sein Wort, ohne das Wort Gottes, ohne die Bibel. Beziehungsweise du kannst Jesus nicht begegnen anders, als es sein Wort uns geoffenbart hat. Johannes 1, Vers 1 heißt es, am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Dasselbe beim Anfang bei Gott. Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist. Das heißt, Jesus selber ist das Wort Gottes. Manchmal wundere ich mich, was sich in christlichen Szenen abspielt, wo Leute etwas als Offenbarung Gottes vermitteln, wo ich denke, das deckt sich doch nicht mit der Bibel. Das ist nicht übereinstimmend. Und wisst ihr was? Gott ist seinem Wort treu. Und er wird dir nichts anderes offenbaren über sich, als was er nicht schon in seinem Wort geoffenbart hat. Es ist ja höchst spannend, wenn wir den Galaterbrief anfangen zu lesen. Paulus zum Beispiel, er sagt im Galater 1, dass er sich durch eine Begegnung mit Jesus selber bekehrt hat und unterwiesen wurde und erst viele Jahre später nach Jerusalem ist, um sich von den Jüngern, von den Wichtigen, Petrus, Jakobus und Johannes, quasi abzugleichen. Ist das, was ich lehre und predige, deckungsgleich mit dem, was ihr überliefert bekommen habt? Weil er wollte ja nicht vergeblich laufen. Und dann erkennen wir, dass Paulus, der nicht durch Petrus, nicht durch Jakobus, nicht durch Johannes gelehrt wurde, aber das Wort Gottes deckungsgleich ausgelegt hat. So, das kann für uns einfach in der Wachsamkeit sein, wenn dir irgendjemand erzählt, ja, ich weiß, es ist eigentlich so nicht richtig, aber ich habe damit Gott so, ich habe so das Okay bekommen, das ist schon okay so bei mir. Dann kannst du sagen, totaler Blödsinn, kein Fundament. Fundament ist das Wort Gottes und mit dem muss es deckungsgleich sein. Manchmal ist es so, ich kenne ja auch nicht alles in der Bibel und ich glaube, man kann sie auch ganz toll, wie beim Krabbenpoolen, so die Lieblingsstellen so rauspicken und was zusammenschustern. Aber die Summe des Wortes Gottes macht das Fundament aus. Also, erster Punkt ist persönliche, direkte Konfrontation mit Christus und mit seinem Wort. Ich glaube, wir alle, die wir uns danach sehnen und beten und sagen, Herr, offenbar du dich mehr, erleben das nicht, wenn wir uns nur von einer Lobpreisveranstaltung in die nächste stürzen und sagen, ich liebe dieses Gefühl vom Lobpreis. Das ist ein wichtiger, wertvoller Aspekt und Gott wohnt im Lobpreis seines Volkes. Aber es muss das Fundament des Wortes beinhalten. Zu 100%. Zweitens, die geistliche Offenbarung von Christus ist notwendig. Nicht, dass ich versuche, das intellektuell mir zusammen zu glauben. Und ich bin sowas von dankbar und überzeugt davon, dass, wie es in Hebräer 13, Vers 8 heißt, Jesus Christus ist gestern, heute und alle Ewigkeit, was ist er das? Derselbe. Der Christus, der Jesus begegnet ist, will auch mir begegnen. Bitte, was habe ich gesagt? Ja, danke, ihr seid noch wach. Also, der Christus, der Petrus begegnet ist, das ist jetzt nur fürs Band, ist derjenige, der auch mir begegnen will, der auch dir begegnen will, der uns begegnen möchte. Und in Johannes 16, Vers 13 heißt es, doch wenn der Geist der Wahrheit kommt, wird er euch in alle Wahrheit leiten. Er wird nicht seinen eigenen Anschauungen vertreten, sondern wird euch sagen, was er gehört hat. Er wird euch von dem erzählen, was kommt. Er wird mich verherrlichen, indem er euch alles offenbart, was er von mir empfängt. Das heißt, das Wirken des Heiligen Geistes ist genauso zu 100% deckungsgleich mit dem Wort Gottes und zu 100% deckungsgleich mit dem, was Jesus schon gesagt hat. Lass uns Menschen sein, die die Begegnung mit Jesus suchen durch sein Wort, die bereit sind, die Offenbarung vom Christus zu bekommen und in der Erwartung, weil ich weiß, Jesus ist derselbe gestern, heute und in alle Ewigkeit, und dass der Geist der Wahrheit, der Heilige Geist, doch uns lehren und in alle Wahrheit leiten will und Jesus verherrlichen möchte, indem er alles offenbart, was er von mir empfängt. Und dann drittens, dass wir das persönliche Erkennen Christi auch erleben. Erkennen hat was mit Gewissheit zu tun, sind fast Synonyme, die gehören zusammen. In Johannes 17, Vers 3 heißt es, und das ist der Weg zum ewigen Leben, dich zu erkennen, den einzig wahren Gott und Jesus Christus, den du in die Welt gesandt hast. Das persönliche Erkennen von Christus, das ist der einzige Weg, dich zu erkennen, den einzig wahren Gott und Jesus Christus, den du in die Welt gesandt hast. 1. Johannes 5, Vers 13 heißt es, das schreibe ich euch, damit ihr wisst, Erkennen, Gewissheit, dass ihr wisst, dass ihr das ewige Leben habt, weil ihr an den Namen des Sohnes Gottes glaubt. Das persönliche Erkennen. Unsere Kinder können nicht Jesus nachfolgen, wenn sie nicht eine persönliche Begegnung, ein persönliches Erkennen Gottes haben. Und dann wird es so sein, dass es tatsächlich träge, mühsam und mit wenig Leidenschaft ist. Und ja, ich guck rum und ich denke mir, wow, wir sind echt alle ziemlich viele alte Menschen hier. Wo sind unsere jungen Leute? Wo sind die? Du bist auch schon alt, weißt du, Anastasia, so ist es. Du siehst zwar nicht so aus, aber bist ja auch schon über 20. Das ist echt alt. Wo sind unsere jungen Leute? Und es ist vielleicht nicht so, dass wir echt uns eins machen dürfen, zu beten, Herr, nicht nur wir müssen dich erkennen, sondern unsere Jugend, unsere jungen Leute. Wo sind die? Lassen wir das zu, dass uns die der Teufel raubt? Einfach so geraubt hat und wir nehmen's hin und trösten uns damit, es ist jetzt einfach eine ganz andere Zeit. Die würden nicht morgen zum 10 in Gottesdienst kommen, das wäre denen lieber, es wäre später. Wenn's das wäre, bin ich sofort bereit, die Gottesdienstzeit zu verändern. Wenn wir wirklich meinen, dass es daran hängt. Woran hängt's? Das persönliche Erkennen hat was mit Gewissheit zu tun von Jesus. Und viertens, und hier kommt nämlich das persönliche offene Bekenntnis zu Christus. Was passiert, wenn man eine ganz banale Frage stellt, wie zum Beispiel, machen wir ja nicht, finden wir schon fast zu übergriffig. Aber frag mal, oder überleg dir vorzustellen, du würdest jemanden fragen, nicht aus unserer Gemeinde, bist du eigentlich Christ? Was kriegen wir da für Antworten? Was würde da rüberkommen? Wir würden zum Beispiel hören, wie die einen sagen, ja, ich bin halt katholisch oder evangelisch, ja warum? Ja, ich wurde halt getauft, aber mich hat keiner gefragt. Oder es würde der eine oder andere vielleicht sagen, ich zahle Kirchensteuer. Oder wenn jemand fragt, bist du Christ? Ich denke schon, ich hoffe, ich versuche es. Ja, wie jetzt? Ganz banale, einfache Frage, bist du Christ? Apostelgeschichte 4, Vers 12 heißt es, in ihm allein gibt es Erlösung. Im ganzen Himmel gibt es keinen anderen Namen, den die Menschen anrufen können, um errettet zu werden. Und da ist echt mein Herzschlag. Und ich möchte uns nachher in eine gemeinsame Gebetszeit hinein führen, begleiten, ringen und sagen, wo haben wir echt gelost bei diesen vier Punkten? Wo ist es? Haben wir vielleicht nicht die, fehlt uns die persönliche Begegnung mit Jesus? Die persönliche Offenbarung durch den Heiligen Geist? Das, die persönliche Erkenntnis? Und deswegen sind wir so schwach in der, im Bekenntnis. Du bist der Christus. Und ich habe mir echt vorgenommen, auch nach dieser Erlebnis von gestern Abend nochmal neu Predigt im Kopf und dachte mir, das werde ich in Zukunft anders machen. Ich muss den Leuten ja nicht das Evangelium um die Ohren hauen. Aber wenn die Frage drauf kommt, wie kommt man dazu, Pastor zu sein? Oder wie kommt ihr dazu, in die Gemeinde zu gehen? Dann wäre es das Falsche zu sagen, ja, vor allem wegen den Freunden oder halt meine ganze Familie kann ja auch nicht an und so weiter. Oder da gibt's immer so leckeren Kuchen. Das können alles Gründe sein. Aber der einzige Grund, der wirklich zählt, lebensverändernd ist, ist, weil ich Christus begegnet bin und weil ich glaube, dass es eine ewige Hoffnung gibt. Und dieser Moment der Umkehr, als ich von der Finsternis ins Licht gekommen bin, als ich als Sünder Vergebung erfahren habe, als ich von einem Menschen ohne Hoffnung kaputt und hoffnungslos auf einen Weg gekommen bin, wo mir den Perspektivenwechsel eine Ausrichtung, eine Hoffnung für die Ewigkeit gibt. Das ist jetzt alles viel zu kompliziert, viel zu fromm. Ich habe jetzt viele Dinge genannt, aber wir müssen vielleicht das rauspicken zu sagen, weil es vorher so war, was nicht gut war und jetzt so ist und ich mit Jesus in der lebendigen Hoffnung bin. Ramona, ich glaube, dass du hast Christus als Fundament erlebt und baust auch weiter darauf. Und wenn ich mir so das anschaue und denk, ja, bist jetzt hier schon fast populär in Babenhausen aufgrund der Zeitungsberichte, die über dein Leben ist. Und ich kann echt nur für uns als Gemeinde sagen, es ist so ein Segen, dass du da bist. Und ohne hier dich mit Lobhudeleien versuchen, im Erdboden verschwinden zu lassen, will ich echt auch uns Mut machen und sagen, manchmal hatte ich auch schon realisiert und zu denken, so fest wie die Ramona eigentlich im Leben steht, obwohl ihr für den Gleichgewichtssinn eigentlich auch die optische Orientierung fehlt, so merke ich doch manchmal, wie es mir eher den Boden unter den Füßen wegnimmt, weil ich auf Dinge blicke, die nicht Christus ehren. Und wir dürfen uns da echt auch ein Beispiel nehmen und dürfen auch uns auf den gemeinsamen Weg weitermachen, Ramona. Du und ich, aber auch wir als Gemeinde zu sagen, unser Herzschlag ist, dass wir eine ganze Stadt verändern mit deiner Liebesbotschaft. Dass wir als ganze Gemeinde eine Veränderung erfahren, weil wir eine Begegnung mit dem lebendigen Christus haben. Nicht nur suchen, sondern haben. Und wenn wir dich heute segnen, heute Morgen, Ramona, dann wollen wir dich echt segnen mit einer Klarheit, mit einer gewinnenden Art der Demut, dass das Pfund, die Pfunde, die Jesus auch schon in dich hineingelegt hat, sie echt zur Entfaltung kommen können und du damit wuchern kannst, zum Segen für Babenhausen, zum Segen für unsere Gemeinde, unsere Stadt, aber auch zum Segen für dich und deine Familie. Und dass dort, wo wir es nicht mitkriegen, dass es dir nämlich den Boden unter den Füßen wegnimmt. Man kann dich ja damit ärgern, dass man einfach irgendwelche Aufsteller auf die Straße stellt oder blöd parkt oder Sachen rumstellt, über denen wir ganz leicht ausweichen können. Und wo wir dann einfach sagen, wir möchten uns auf einen gemeinsamen Weg mit dir machen, weil du jemand bist, der echt Jesus erlebt hat, der aus einer religiösen Erziehung heraus sich emanzipiert hat und gesagt hat, ich glaube nicht nur von meinen Eltern her, sondern ich glaube, weil ich in Beziehung mit ihm selber hineingetreten bin. Und ich hoffe und ich bete, dass das auch von jedem von uns der Beweggrund ist, hier zu sein. Es ist schön, wenn du kommst, weil es einen leckeren Kuchen gibt, weil Familie da ist, weil es hier immer so schön warm ist oder was auch immer, dir der leicht muffige Geruch im Keller so gefällt. Ich weiß es nicht, was es ja ist. Ich hoffe, dass es das nicht ist, sondern weil wir eine Begegnung mit dem auferstandenen Christus leben und erleben.